La bête afghane.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des Weltaufgangs, wo wir uns mit Menschen unterhalten, die an einem Modell einer guten Welt für alles Leben arbeiten. Und das ist ein weiter Weg und wir fangen mit kleinen Beispielen an. Und ein kleines, aber eigentlich großes Beispiel bringt Stefan uns heute. Und wir fangen aber, bevor wir da reingehen, erstmal mit der schwierigsten Frage aller Fragen an. Stefan, wer bist du?
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung und danke für diese Frage. Wer bin ich? Stefan, 39, zwei Kinder verheiratet, wohne in München und Green Tech Innovator seit jetzt 5 Jahren. Aber vor allen Dingen ein unverbesserlicher Optimist, der glaubt, dass er über Technologie und sinnvolle Entscheidungen eine bessere Welt bauen können. Mhm. Ich glaube, das bin ich im Endeffekt. Vielleicht auch in der Reihenfolge oder umgekehrt, aber das möchte ich auf jeden Fall und da arbeite ich jeden Tag dran.
Wenn du sagst, seit 5 Jahren, wieso kannst du das so präzise datieren? Was ist vor 5 Jahren passiert, dass das sich verändert hat?
Ja, ich war lange Jahre Unternehmensberater für die Leute und andere und habe mich sehr stark mit der Finanzwirtschaft beschäftigt. Und es ging ja immer um Digitalisierung, um Optimierung und Richtung 2020 immer mehr auch um das Thema CO2, CO2-Zertifikate, sich grün anstreichen, grün sein. Und ich bin damals in einen Innovation Hub gewechselt, auch im Finanzumfeld, wo auch die Fragen immer präsenter wurden und mein Kopf immer stärker in die Richtung ging. Was machen wir hier eigentlich? Warum versuchen wir, Dinge grün zu reden, die sie vielleicht gar nicht sind? Und warum tun wir uns so schwer, als Finanzbranche in grüne Projekte zu investieren? Damals musste man laut EU-Verordnung zum ersten Mal reporten, wie viel Prozent einer Kapitalanlage, Versicherungen zum Beispiel, in grüne Projekte investiert haben. Und da waren die Zahlen so 2, 3, 4%. Ja. Und das war schon gut. Aber man kann den Versicherern und den Banken ja gar keinen Vorwurf machen, weil es gab einfach keine Projekte, wo wir rein investieren konnten. Ja. Entweder haben sie es nicht ausgewiesen oder es war einfach noch nicht so weit. So, und jetzt ist die Lücke ja ganz klar. Wie kommen wir auf 100% oder zumindest in die Richtung? Und das hat mich dazu getrieben, viel nachzudenken und über eigene Geschäftsmodelle nachzudenken. Und 2021 kam dann die Gründung.
Okay. Also das heißt, du bist ein schneller Denker. Von 20 bis 21, das ist ja nicht viel Zeit für so eine große Entscheidung. Das schaffen auch nicht so viele, ne? Sich aus so einem goldenen Käfig innerhalb einer Deloitte oder anderen zu befreien und zu sagen, ich stürze mich in den Rollercoaster einer Gründung, auch wenn man das vielleicht am Anfang gar nicht so richtig weiß, dass das ein Rollercoaster wird. Aber es ist trotzdem ein Sprung. Und vor allem, wenn man Kinder hat, ne? Wie alt sind deine Kinder denn?
5 Monate ist der neueste. Mhm. Und er hat heute zum zweiten Mal durchgeschlafen. Oh mein Gott. Ich bin fast ausgeschlafen. Und der Ältere ist jetzt bei 3. Von daher kam das alles während der Gründungszeit. Mhm. Und viele Änderungen kommen ja dann meistens zusammen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass ich mich von heute auf morgen für die Gründung entschieden habe. Das war schon ein Prozess über Jahre. Wollte vorher mein Startup im Finanzumfeld gründen, da schlauere Prozesse bauen und kundenfreundlichere Umgebungen, mehr kundenorientiert. Warum sind wir eigentlich so überversichert zum Teil? Mhm. Wie kann man das schlauer machen? Aber hab dann wirklich, es gibt dann den Moment, wo du sagst, Jetzt hast ein Thema, das ist wirklich groß, das willst du machen, da willst du ein Footprint hinterlassen, einen positiven. Und das war dann dieses Thema CO2 binden, nachhaltige Projekte, investierbare Projekte bauen.
Und was würdest du sagen, unterscheidet dich von den vielen anderen, die diesen Sprung nicht schaffen? Also den Sprung von, ich sehe, hier gibt es ein Problem und hier gibt es vielleicht auch eine Marktineffizienz oder Marktsignalisierungsproblematik. Und jetzt tue ich was daran und ändere mein letzten Endes mein ganzes Leben. Wo würdest du sagen, kann man den Ursprung dieser, ich würde mal sagen, Befähigung finden in dir?
Gute Frage. Ich glaube, wir Gründer, die wir nicht mehr 19, 20, 22 sind, sondern die irgendwie schon ein bisschen Leben aufgebaut haben, wir müssen irgendwie hart naiv sein. Wir müssen glauben, dass wir tatsächlich da draußen einen Unterschied machen können. Gegen das Establishment, das meine ich gar nicht böse. Es gibt einfach große Firmen, es gibt große Prozesse, es gibt eingeschwungene Dinge, es gibt Nahrungsmittelversorgung, die funktioniert heute einfach, wie sie funktioniert. Wenn ich versuche, da reinzugehen, was zu verändern, dann wollen ja alle besser werden. Das heißt, sie unterstützen dich alle. Aber gleichzeitig sind alle auch in ihrem Korsett. Und du musst schon daran glauben, dass du deinen Weg findest, dich durchzumogeln oder große Partner zu bekommen. Da musst du schon irgendwie entweder naiv sein, von dir überzeugt sein oder beides. Ich glaube, du musst in der luxuriösen Situation sein, zumindest mal 2 Jahre überleben zu können, ohne Geld zu verdienen. Das kann ja nicht jeder. Da musst du vorher irgendwie, weiß ich nicht, was aufgebaut haben oder so. Und das hindert viele. Und dann ist, glaube ich, immer Gründen hat schon was damit zu tun, dass du nicht in dem, was du 10 Jahre davor gemacht hast, hängen bleibst und so Corporate-Prozesse weiter bedienst. Reportings, ewige Schleifen, Vorstandsvorlagen, sondern dass du eigentlich diese wirklich schnelle Cause and Effect, diese Umsetzung auch leben willst. Und weil man kann sich auch daran verlieben, in diese Sicherheit und Struktur von Corporate-Prozess. Ich bin Mädchen für alles bei uns. Ja? Das wird jedem klar sein, aber ich bin CEO und Praktikant gleichzeitig. Und im Endeffekt bin ich schuld an allem, was passiert. Das heißt, irgendwie guckst du ja trotzdem auf alles drauf. Zum Glück habe ich einen tollen Co-Founder, mit dem ich super sparen kann, aber im Endeffekt, ne? Ist so. Und ja, ich glaube, das ist so die Kombination, aber ich denke, das ist bei vielen Gründen ähnlich.
Glaube ich auch. Also vielleicht kannst du das auch nachempfinden, wenn ich hatte lange das Gefühl, dass ich mit so 16, 17 ziemlich viel Klarheit hatte über die Welt, wenn auch aus einer großen Entfernung, ne? Aber so schemenhaft kann man die Umrisse erkennen und sagen, okay, das läuft nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Dann kommt die Welt an und möchte gerne, dass man Miete bezahlt und irgendwelche Rechnungen und so Sachen tut und Abschlüsse macht. Und dann wird man eingewoben in so ein Netz an Verpflichtungen und fängt an, das für die Realität zu halten. Und die Naivität, die man so mit 16, 17 hatte, mit der man auf die Welt geguckt hat, geht dann da drin so ein bisschen unter. Und ich habe sehr lange gebraucht, um die wieder zu reanimieren. Und mir scheint, dir ist das gelungen, die aufrechtzuerhalten, diese Naivität.
Ja, nee, ich hatte den gleichen Zyklus. Also ich glaube, das ist ganz natürlich, aber zum Glück wiedergefunden, da hast du recht.
Ja, sehr gut. Okay. Du hast eben auch, da habe ich dich dann abgelenkt und über Kinder gesprochen, aber du hast angefangen, über große Systeme zu reden, also Finanzsysteme und wie die Akteure in den Finanzsystemen so zusammenspielen und was das dann für Effekte hat und was die, die Unfähigkeit, sich in an manchen Punkten zu bewegen oder die fehlenden Möglichkeiten angeht und so weiter. Das heißt, ich habe den Verdacht, dass du dir schon mal größere systemische Gedanken gemacht hast darüber, wie so eine Welt vielleicht gut funktionieren könnte für 8 Milliarden auf einem kleinen Raumschiff im großen All. Und dass du dann zum Schluss gekommen bist, dazu einen Beitrag zu leisten. Also würde ich ganz gerne einmal zusammen entfalten, was ist der Umriss oder die Grundbausteine der Art und wie du über die Welt nachdenkst, wie sie funktionieren könnte für uns alle. Was siehst du da, wenn du über sowas nachdenkst?
Ja, danke. Gute Vermutung. Das treibt mich ja irgendwie jeden Tag. Ich glaube, wir müssen über eine Welt mit 9,5 Milliarden Menschen nachdenken, weil bis wir das alles umgesetzt haben, sind wir an dem, was Wissenschaftler, glaube ich, heute so als Weltbevölkerungspeak erwarten, angekommen. Bevölkerungswachstum wird insbesondere in Afrika, Ostafrika stattfinden. Die Region der Welt, wo wir heute schon echt die meisten Probleme haben. Das heißt, wie sieht eine nachhaltige Welt in 2050 aus? Und nachhaltig verwechselt man sehr häufig mit CO2. Mhm. Nachhaltig hat ja ganz viele Dimensionen. Von Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals versuchen, das ja so ein bisschen aufzubrechen. In einfachen Worten denke ich mir immer, nachhaltig ist das, was du bis in alle Ewigkeit machen kannst und es zerstört nichts, sondern es funktioniert immer. Das ist nachhaltig. Manche nennen es enkelfähig, wenn man es über ein paar Generationen betrachtet. Also. So, und ich glaube, das ist das Konzept, dem sich alles unterordnet. Dem ordnet sich Recycling unter, dem ordnet sich die Frage unter, ist es eigentlich schlimm, wenn ich einmal im Jahr fliege oder 50 Mal im Jahr fliege? Und wie esse ich? Wie erzeugen wir unseren Strom? Welche Gesellschaft müssen wir eigentlich sein, damit wir bis in alle Ewigkeit harmonisch und sinnvoll miteinander leben können? Ja, welche Incentives muss ich schaffen? Welche gemeinsamen Werte? Das ist alles eine Frage von Nachhaltigkeit. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele politische Richtungen, persönliche Einstellungen, die man da jetzt dahinter packen könnte. Meine ist, ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich vernünftig ist. Ich glaube an Vernunft. Und ich glaube, dass viele Lösungen technisch sein können, dass es uns hilft, mit technischem Fortschritt viele dieser Fragen zu lösen. Und ja, im Endeffekt glaube ich aber auch, dass wir nicht in der Lage sind, zu verzichten. Ja, okay. In Summe. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt anfange und sage, ja gut, wir können eine nachhaltige Welt schaffen, indem ich einfach weniger Auto fahre, weniger konsumiere und mein Leben umstelle, dann funktioniert das nur, wenn ich sage, die Menschen sind damit auch glücklich, die wollen das. Kann ich vielleicht jemanden in der Vorstadt von Hamburg oder München erzählen? Und der wird da abgeholt. Aber wenn ich das jetzt jemandem in Ostafrika erzähle, dann zeigt er mir ja einen Vogel. Die wollen noch etwas erreichen. Asien will was erreichen. Die Mittelschicht in China will oder hat was erreicht. Und heißt, wir müssen also diesen Gedanken, wie können wir alle zusammen funktionieren, nachhaltig, dauerhaft für immer, denken in einem Kontext von Unterschieden, die wir heute schon haben. Und Ein Gedanke, der mir ein bisschen geholfen hat, ist Besuche in Frankreich, Holland, wo unsere Algenproduktion ist, in Marokko. Ja, du fährst durch manche Städte in Frankreich, die irgendwie Ende 1800 irgendwas gebaut wurden. Perfekt, ja, super schön, toll. Aber so schön und unzerbombt, dass du sie eigentlich nicht mehr verändern kannst. Das heißt, der CO2-Footprint entstanden ist und die Städte damals zu bauen, ist eigentlich entstanden. Und jetzt geht es nur darum, dass noch weiterhin, ja, wohnhaft, schön, lebenswert zu gestalten. War jetzt in Holland die letzten Tage und bin immer wieder fasziniert, so Herbst in Holland, wie schön die das alles so gemacht haben, mit ihren Hecken und ihren Feldern und so weiter und so fort. Aber die stagnieren ja auch total in dem, wo sie sind und fragen sich jetzt, wie soll es eigentlich weitergehen? Ja, wir können jetzt in Schönheit irgendwie untergehen, weil wir uns das alles so aufgebaut haben, aber wo kommt denn eigentlich der Wohlstand der Zukunft zu her? Ich finde es da sehr visuell, weil das alles so hübsch ist. Und in Marokko sehe ich halt in der Stadt, wo wir da produzieren, wie viel da aufgebaut wird. Also das ist im Prinzip das Hauptfahrzeug, was du siehst, der Betonmischer ist. Und da wird hingepflastert. Da entsteht ein Footprint, das glaubst du nicht. Aber die bauen halt ihre Welt auf, die sie denken, dass sie haben sollten und die Lebensqualität. Also, ja, ne, in Dubai ist das passiert, da wollen sie jetzt, dass so etwas passiert. Und du kannst es ihnen ja nicht versagen. Heißt, wir brauchen da Lösungen. Das sind für mich technische Lösungen. Und das Ganze muss ein Gesamtbild sein. Und da müssen wir, glaube ich, Teil für Teil verschiedene Felder bearbeiten. Um zu diesem Ziel Nachhaltigkeit für immer quasi zu kommen.
Okay, also ich wiederhole mal, um sicher zu gehen, dass ich verstanden habe. Also du sagst, es ist vergleichsweise einfach, jemanden in der Vorstadt von Hamburg oder München oder sonst wo in unserem Umfeld zu erklären, dass wir jetzt auf einem ganz guten Niveau an Wohlstand eigentlich angekommen sind und dass die paar möglichen Abstriche, die man machen muss, um in Einklang mit den Möglichkeiten des Planeten zu kommen, vielleicht sogar Benefits sind. Also vielleicht ist es ja sogar besser, wenn ich nicht so viel im Stau rumstehe mit meinem Auto und irgendwie andere Wege finde, statt mit dem Auto rumzufahren. Dass aber natürlich es keine moralische Position gibt, in der man diese Art zu leben, jemandem in, sagen wir, Ostafrika oder Marokko oder sonst wo auf der Welt verweigern kann, wenn die das möchten, weil wir möchten es ja auch. Und dass aber der Footprint, der dahin führt, so massiv ist, dass wir uns das nicht leisten können auf diesem Planeten mit den aktuellen Technologien, die wir haben. Und du glaubst daran, dass wir Technologien finden können, die es ermöglichen, den Menschen, die noch nicht die Art von Wohlstand haben, die wir haben, diesen Wohlstand zu bekommen, ohne den Footprint. Und uns gleichzeitig ermöglichen, auf eine Weise zu leben, die dann tatsächlich nachhaltig ist mit den Möglichkeiten des Planeten. Und bist jetzt dabei, eine der notwendigen Technologien dafür aufzubauen. Ist das gut zusammengefasst oder hab ich da was falsch verstanden?
Nee, das ist genau richtig. Und vielleicht ergänzend ärgert mich vielleicht, dass wir diesen Teil der Diskussion in der politischen Debatte völlig verloren haben. Es geht darum irgendwie momentan ja gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich das wichtigste Thema überhaupt. Ja, wie können wir dauerhaft langfristig funktionieren und die kurzfristige Aufgeregtheit um viele wichtige Themen lenken davon völlig ab. Aber du wolltest mir gerade, glaube ich, den Ball zuspielen zu unserer ja, eigenen Produktion.
Ich will noch eine Kurve drehen vorher. Ich will noch eine Kurve drehen. Dann können wir den Ball spielen. Und zwar würde ich gerne noch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich die Welt anfühlt, die dir vorschwebt. Ja, also ein Problemchen an unserer aktuellen Verfasstheit ist ja, dass wir Wohlstand oft mit Geld verwechseln, gerade auch im politischen Diskurs. Aber Wohlstand ja nicht zwingend über Abstraktionsmechanismen wie Geld fassbar ist, sondern Wohlstand ist ja oft durch Produkte, die man auch durch Geld haben kann, aber oft eben nicht messbar. Also zum Beispiel, wenn meine Kinder auf dem Fahrrad sicher in die Schule können, dann ist das für mich ein Teil von Wohlstand und das hat nicht zwingend was mit Geld zu tun, das will ich damit sagen. Und wenn ich mich also der Sache von der Seite näher und frage, wie fühlt sich denn ein Leben in Wohlstand an, in einer gelungenen Welt? Fühlt sich das wahnsinnig anders an als heute oder ist es ähnlich oder was sind so Besonderheiten daran? Was würde dir da in den Sinn kommen?
Ich glaube, jeder hat eine Rolle, die er spielen will oder die er spielen sollte in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und die sind total unterschiedlich. Aber die Summe der Rollen, die bauen unsere Gesellschaft auf. Mhm. Alle Aufgaben sind extrem wichtig, weil zusammen funktionieren wir. Und ich glaube, wenn jeder da seinen Beitrag leistet, seine Rolle spielt, dann hat auch jeder die Chance, zu dieser Erfüllung oder zu kommen, die man irgendwie braucht. Also und dann kann der Manager ganz viel Geld verdienen und da ganz gut sein. Und dann braucht es aber gleichzeitig die Kindergärtnerin, die übrigens gar nicht so schlecht verdienen, wie ich gelernt habe, die aber ihre Rolle ausfüllen, weil es extrem wichtig ist für die Gesellschaft. Die Lehrer, die Handwerker, jeden. Ja? Und ich glaube, wir haben das absolute Einkommen in der Tat ein bisschen verwechselt Erfolg. Das dreht sich gerade ein bisschen zurück, das finde ich ganz schön. Mhm. Vielleicht spielt da auch KI eine Rolle und Automatisierung und die Frage, was werden wir eigentlich alle in Zukunft arbeiten? Mhm. Wir haben einfach diese Rollen. So, und jetzt muss jeder, den wir sehen, eigentlich so beitragen. Und ich glaube, das macht dann auch das hebt dann die Stimmung, das macht alle glücklicher, dann gibt es auch hoffentlich, jetzt bin ich wieder naiven Welt, weniger Kriminalität, weniger Arbeitslosigkeit, vielleicht haben wir dann auch schönere Städte. Mhm. Aber weißt du, weil wir alle zusammen an einem Strang ziehen und dabei diese Gesellschaft, die wir wollen, positiv beladen, bauen, Beitrag leisten. Das glaube ich, wäre mein Wunsch.
Okay. Ich höre da ein Echo von einer Unterhaltung, die ich vor vielen Jahren mal mit Götz Werner hatte, dem Gründer von DM. Der hat damals was gesagt, was ich erst später so richtig verstanden habe. Es war in der Unterhaltung, machte das für mich noch nicht so wahnsinnig Sinn, da musste ich noch mehr lernen für. Aber er hat gesagt, wir bezahlen unsere Mitarbeiter bei DM nicht dafür, dass sie arbeiten, sondern wir bezahlen dafür, dass sie zu DM beitragen können, dass sie die Freiheit haben, zu DM zu kommen. Das ist in dem Mikrokosmos DM ist es natürlich letzten Endes Unsinn, weil jeder momentan Geld braucht, um arbeiten zu können. Aber wenn man trotzdem ist es ein wichtiger Mindset-Change, dass man sagt, es geht nicht darum, meinen Lebensunterhalt zu decken, sondern es geht darum, etwas zu tun, mit dem ich etwas beitrage und dabei fällt dann auch mein Lebensunterhalt raus. Das ist eine Nuance anders, aber ich glaube, die ist wichtig und die habe ich gerade bei dir auch gehört. Wenn wir
Total.
Die Möglichkeit schaffen, uns alle so zu entfalten, dass wir das, was uns wirklich erfüllt und ausfüllt, beitragen können als unseren Beitrag für die Gesellschaft, dann kommt das nicht nur der Gesellschaft zugute, sondern auch uns, weil wir nämlich dann erfüllt sind. Und das finde ich eine sehr solide Definition von Wohlstand. Und kann mir vorstellen, wie sich, oder zumindest mal ansatzweise vorstellen, wie sich so eine Welt anfühlen würde. Also hoffen wir, dass die an dieser Welt bauen, erfolgreich sind. Das bringt mich jetzt natürlich zu der Frage, was machst du denn eigentlich? Also was ist dein aktueller Beitrag für die Gesellschaft, der dich auch erfüllt? Und also wie sieht das aus? Was tust du da?
Ja, im Endeffekt tue ich das, mit dem das Leben begonnen hat. Ich züchte Mikroalgen. Das waren nämlich die kleinen Lebewesen, die vor 2,5 Milliarden Jahren angefangen haben, CO2 aus der Atmosphäre zu fressen, zu wachsen und Sauerstoff in die Luft zu bringen und damit quasi der Beginn einer bewohnbaren Welt wurden. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen vergessen oder wussten wir lange Zeit nicht, was Algen alles können und wie ihre Rolle im gesamten Ökosystem ist. Dadurch, dass sie aber so klein und so groß gleichzeitig sind, also klein, so eine Mikroalge ist ja nicht das Seegras im Meer, sondern das ist die Zelle, die man vielleicht im Badesee mal sieht, wenn er zu warm geworden ist. Oder manche kennen Chlorella oder Spirulina, das sind Mikroalgen, das ist dann meistens als Pulver. Eine einzelne Zelle ist häufig nicht größer als 2 bis 10 Mikrometer, also schon ziemlich klein. Aber die.
Wie dick ist ein Haar? Weißt du das so für mich? So im Vergleich?
Eine Zelle ist deutlich kleiner. Also,
das muss da sein, ne?
Weil googeln.
Ich bin ja dabei. Also ein Haar hat 0,04, 0,1 Millimeter Durchmesser. Das heißt.
Das müssten wir umrechnen. Also ich glaube, ein Haar ist, dann viermal so groß wie eine Algenzelle.
Was hast du gesagt, wie dick ist eine Algenzelle?
10 Mikrometer.
Ja, ungefähr ein Faktor 100, würde ich sagen. Also 100, ja. 100 Zellen machen ein Haar. So, das ist nochmal ein schöner, starker Vergleich.
Alles klar. Ja, und das Tolle an diesen Zellen ist, die haben keinen Stängel, keine Wurzeln, keine Blätter. Die haben eigentlich nur Frucht, also die Zelle. Und so eine Zelle besteht in der Regel aus ziemlich viel Protein, ziemlich viel Fett, Lipiden, Pigmenten, entweder grün oder rot oder blau, und Fibers, also Ballaststoffe. Und damit eignet es sich wunderbar als Nahrungsmittel. Jetzt ist es natürlich nicht so spannend, so ein Pulver zu essen, vielleicht ein bisschen trocken und es hat auch manchmal so einen eigenen Geschmack, aber wir haben hier zumindest Zutaten für all das, was Leben braucht. Interessanterweise ist das Aminosäureprofil von vielen Algen sehr ähnlich zu dem Aminosäureprofil, was wir in unserem Blut haben. Das heißt, häufig sind alle 9 essentiellen Aminosäuren mit dabei. Viele Algen prägen essentielle Fette aus, zum Beispiel Omega-3 kennt man ja. Und damit hat man einfach eine Zutat, die extrem sinnvoll ist, um Menschen oder Tiere zu ernähren. Doch, und warum macht das jetzt Sinn? Ein Argument ist, sie wachsen extrem schnell. Also, wenn man sagt, auf so einem Acker entsteht pro Saison, sagen wir mal, 5 Tonnen oder weniger Frucht oder Ernte. Dann kann so eine Eiche pro Hektar gerne mal 25 Tonnen oder auch viel mehr produzieren. Heißt, pro Fläche eine viel größere Ausbeute, weil, wie gesagt, man spart sich ja die ganzen Stängel und Blätter und so weiter. Die Alge wächst häufig exponentiell, also sie verteilt sich, die Zelle teilt sich alle paar Stunden oder Tage, je nach Spezies. Heißt, wir haben da diese Frucht, diese Crop, dieses Lebewesen Alge, die uns extrem viel geben können. Und unsere Aufgabe als Firma ist, das jetzt technisch so ausreifbar zu machen, so voranzubringen, dass wir mit bisherigen, weniger nachhaltig wachsenden Pflanzen konkurrieren können, dass wir da wettbewerbsfähig sind. Und wenn man sich so anschaut, wo beispielsweise Eiweiße heute sind, so ein Kilo Eiweiß aus Eiern kostet so ungefähr 6 Euro. So ein Kilo Sojabohnen irgendwie 30 Cent. Hochwertige Proteine, ja, zum Beispiel Whey, also Milcheiweiß aus der Milch, bei 8 Euro. Schöne Aminosäureprofile sind irgendwo bei 10, 12 Euro. Also bis 12 Euro geht so der Massenmarkt. Und wenn wir jetzt schaffen, mit Algen geschmacksneutral und geruchsneutral unter diesen Bereich zu kommen, indem wir diese Teile fraktionieren, dann haben wir die Möglichkeit, einfach eine neue Säule für Ernährung aufzubauen. Und warum ist die sinnvoll? Weil wir, wie gesagt, bald 1,5 Milliarden Menschen mehr ernähren müssen und weil wir heute in der Nahrungsmittelversorgung ziemlich viel kaputt machen. Gar nicht so sehr bei uns zu Hause. Also natürlich haben wir eine Düngemittelverordnung und müssen darauf achten. Natürlich sollten noch viel mehr Höfe aus meiner Sicht biologisch arbeiten. Heißt, das, was ihre fressen, auch auf gleichem Land produziert werden, damit alles im Kreislauf ist. Wo die Probleme aus meiner Sicht starten, ist bei Schweinefarmen, Massentierhaltung, wo wir die ganzen Futtermittel importieren, häufig aus dem Amazonasgebiet, Soja beispielsweise, dann unsere Tiere züchten, Hühner, Schweine, und dann die Reste, die Gülle haben und die irgendwie verteilen müssen. Und an der Stelle haben wir dann keinen Kreislauf mehr, sondern wir haben einen linearen Import von Stickstoff. Ja. Zu Nitrifizierung der Böden und haben es nicht gelöst. So, jetzt ist die Frage, kann man das irgendwie schlauer machen? Kann man das besser machen? Im Amazonas machen wir den Regenwald kaputt, Biodiversität geht kaputt, unser Klima geht kaputt, wir brennen sie nieder, die Flächen. Können wir das irgendwie besser machen?
Klingt
Gibt es
so.
eine Ja, gibt es eine andere Quelle vielleicht? Mein Soja ist so günstig, das wird echt schwierig. Und können wir auf der Waste-Seite, also da, wo die Abfälle auftreten, können wir da einen Beitrag leisten zu reinigen? Und bei beiden würde ich sagen, ja, da kann Alge eine Rolle spielen. Im Übrigen auch in der Fischzucht, aber auch, ich sag mal, in der Sportlernahrung, der Proteinshake und so weiter. Weil wir mittlerweile in der Lage sind, zu diesen Preisen wettbewerbsfähig zu produzieren und auch die Mengen möglich sind. Ja? Wenn du in der Vergangenheit als großes Unternehmen mal eine Tonne Alge kaufen wolltest, dann hast du es vielleicht noch geschafft. Und wenn du 100 Tonnen kaufen wolltest, dann vielleicht schon nicht mehr. Aber es geht ja gar nicht um die Größenordnungen. Wir brauchen ja Schiffe voller Algen. Wie viel Soja wird denn da importiert bei uns und verfüttert? Und das sind die
Genau.
Dimensionen. Und ich glaube, das ist im Kern das Zielbild, auf das wir hinarbeiten bei Viride, so nennt sich unsere Firma, lateinisch. Und deswegen auch in diesen ariden Regionen sind, also da, wo Wüste ist, beispielsweise in Marokko, damit wir nicht den Bauern vertreiben, damit wir nicht die Algenkultur im Winter wärmen müssen mit Erdgas, damit wir nicht LEDs kaufen müssen und dann mit Strom betreiben müssen, sondern wenn die natürliche Sonne nehmen. So, und jetzt sind wir halt systemisch dann. Wenn wir sagen, wir wollen diese Probleme für Europa besser lösen, Biodiversität im Amazonasgebiet schonen, dann ist es vielleicht gar nicht so doof, auf diese Wüstenregionen zu gehen, die heute wirklich nicht genutzt werden, und dort eben aus nichts Kohlenstoff zu binden. Ja, da war ja vorher nichts, aber Alge, die hat Kohlenstoff gebunden, übrigens 1,8 Tonnen CO2 pro Tonne Alge. Auch interessant. Ja. Und dann da mit die verschiedenen Märkte zu bedienen. Und damit lösen wir im ersten Schritt vielleicht einen Teil des Problems der Ernährung, der zusätzlichen Ernährung, die wir in Afrika und sonst wo in der Zukunft brauchen. Aber wir schaffen auch einen Startpunkt für ganz viele weitere Anwendungsfälle. Agrarkultur, je nach Statistik, die man sich anguckt, verursacht einen CO2-Footprint von, also insgesamt von 20 bis 35%, immer die Frage, welche Statistik. Aber es ist extrem viel. Und da ist der Diesel vom Traktor des Bauern dabei, da ist der Industriedünger dabei, der aufwendig hergestellt werden muss und auf die Felder gegeben wird. Da sind sämtliche Emissionen dabei. Und da muss man, da gibt es erstaunlich viele Anwendungsfälle, wo Algen jetzt eine Rolle spielen können. Und sowohl in der Substitution von schlechten Importen, aber auch bei der Frage, wie gehe ich denn eigentlich mit überdüngten Böden um? Kann ich den Stickstoff nicht umwandeln in eine Alge? Dann hat sie ein reicheres Aminosäureprofil. Ich gebe das zurück. Die Böden lockern auch. Ich habe mehr Mikroben im Boden. Das nennt sich dann Biostimulant oder Bodenverbesserer. Bis hin zu der Frage, kann Alge nicht in dem Kontext sogar zum Dünger werden? So, und damit sich halt ein ganzes Spektrum an Geschäftsmodellen, viel zu viel für uns eigentlich. Und fokussieren wir auch eher auf das Thema Nahrung. Aber man kann da so viel machen. Und ich glaube, man muss diese Geschäftsmodelle und die Lösungen noch klarer ausformulieren, Politik mitnehmen. Wir müssen als Start-ups und Agtech-Industrie da auch noch, ich glaube, lauter werden. Und dann haben wir da einen richtigen Hebel auf diesen Teil der haltigen Welt, der vielleicht auch so ein bisschen änderungsresistent ist. Also Bauern sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sich besonders schnell anpassen wollen. Aber sie tun es immer mehr. Und wir wollen da einfach progressieren.
Okay. Du hast ein wichtiges Thema gestreift. Das will ich noch mal kurz ein bisschen vertiefen, nämlich die ökosystemische Disruption durch die bestehenden Wege an dieses Protein zu kommen, also zum Beispiel Soja. Ne? Es wird sehr, sehr viel bestehende Ökologie zerstört, um Soja anzubauen. Das kann und sollte man sich sparen, weil wir dadurch Biodiversität verlieren in den Regionen, in denen das passiert. Aber auch ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel, ich weiß es nicht genau, allen Fischfangs ist für die Gewinnung von Omega-3 gedacht. Und das ist natürlich ziemlicher Unsinn, wenn das Omega-3 aus den Fischen eigentlich ursprünglich mal aus den Algen kam. Da könnte man direkt bei den Algen ansetzen. Also das heißt, man kann den zumindest theoretisch, wenn man es schafft, Omega-3 über Algen direkt zu versorgen, könnte man den großen Teil des Drucks aus der Fischpopulation der Welt könnte man die erleichtern. Katze mit Fisch, genau. Also das finde ich wichtig noch zu highlighten. Also das ist nicht neben den anderen Punkten, die sich positiv auswirken, auch noch ökosystemischen Druck rausnimmt, wenn man auf eigene setzt.
Danke, vielleicht darf ich da kurz reingehen, weil das ja tatsächlich ein Produkt ist, an dem wir gerade sehr intensiv arbeiten. Wir züchten eine Alge, die heißt Nanochloropsis, und die hat sehr viel EPA, Omega-3, also einen Teil der essentiellen Omega-3s, der andere ist DHA. Beide zusammen sollten in so einer Nahrungsergänzungspille, die man nimmt, vertreten sein, in einem guten Verhältnis. Und das ist überhaupt kein Problem, das aus Algen zu produzieren. Da gibt es richtig große etablierte Player. Und im DHA-Bereich, im EPA-Bereich haben wir da noch Probleme. Deswegen machen wir das auch mit. Und wir sehen ja zum Glück, dass einige andere Player auch sich in die Richtung entwickeln. Weil jede Tonne, die wir aus Algen an EPA produzieren oder Omega-3 insgesamt, muss entsprechend nicht aus dem Meer gefischt werden. Das ist absolut korrekt. Und das ist ganz spannend an der Stelle. DHA ist leider etwas, was finanziell in der Produktion auch wieder in Brasilien passiert. Da nimmt man die Melasse von den Zuckerrohrfeldern, also das, was übrig bleibt. Und der Zucker wird dann fermentiert mit einer gewissen Alge, die heißt Schizochytrium, zu dieser DHA-Fettsäure. Das hat in Summe einen ganz guten Footprint, aber man würde ja sonst nichts mit der Melasse machen. Von daher ist das gar nicht schlimm. Aber es zeigt, dass es eben auch wieder dort stattfinden muss, wo es in Summe sinnvoll ist. Und wir das in Europa aufgrund der Energiekosten und dann auch mit dem Thema Zucker gar nicht machen könnten. Aber Energiekosten sind eigentlich das größere Thema. Unsere Algie eben den Zucker nicht braucht, sondern direkt die Photosynthese betreibt und darüber wächst und die Fettsäure quasi im Sonnenlicht ausbildet. Das ist natürlich noch mal effizienter und wirklich nachhaltig im Sinne von, das kann man unlimitiert skalieren.
Cut to middle sugar. Ne? Zucker ist ja auch nur ein Energieträger.
Und noch einen Satz zum Fischfang. Überfischung nimmt jedes Jahr zu. Die Fische, die überfischt sind, werden jedes Jahr kleiner. Wir nutzen ungefähr die Hälfte des Fischfangs, um Aquakultur, große Fische für uns zu füttern. Wir zermahlen die dann in Fischmehl und die Öle. Das heißt, wir haben die Öle dann sowieso. Und daraus wird dann eben Fischfutter zusammen mit Soja gepresst. Führt im Übrigen dazu, dass Lachse beispielsweise heute deutlich weniger Omega-3 haben, wenn sie aus der Zucht kommen, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ein Riesenproblem. Heißt, jetzt arbeiten alle daran, mehr Algen Omega-3 in die Fisch-Aquakultur reinzubringen, zu Preispunkten, wo es funktioniert. Und da sehen wir zum Glück Fortschritte. Aber es ist ja pervers, dass wir immer kleinere Fische aus den Meeren holen, um unsere eigenen größeren Fische in Farmen zu züchten. Nicht schön.
Ist es, eindeutig. Gleichzeitig ist das, was du machst, natürlich auch, oder ihr macht, das größte tatsächliche Recyclingprojekt über viele Jahrmillionen gesehen, denn unsere fossilen Brennstoffe sind ja nicht vergammelte Dinosaurier, sondern das sind vergammelte Algen. Und ihr führt das jetzt zurück, das CO2, was aus den vergammelten Algen, das Verbrennen der vergammelten Algen in die Atmosphäre gelangt ist, in Algen und nutzt das nicht nur zu dem Zweck, sondern zur Versorgung der zusätzlichen Menschen auf diesem Planeten und vielleicht sogar zu einer gesünderen Ernährung.
Ja, es wäre toll, wenn wir auch Eigenkraftstoffe produzieren könnten. Das ist auch wieder keine technische Fragestellung, weil das geht. Das ist bewiesen, das ist einfach. Das ist eine Kostenfrage. Da kann man jetzt die Frage stellen, wie viel sind wir eigentlich bereit, für einen Liter Kerosin zu zahlen? Offensichtlich nicht genug, weil möglich wäre es ja. Aber genau deswegen sagen wir, bevor wir den Kampf kämpfen, lass uns auf die Ernährungsthemen gehen und genau das so machen.
Und das besonders clever daran finde ich, gerade weil du sagtest, ihr, die Algen, die ihr benutzt, betreiben die Photosynthese selber. Wir vergessen ja immer, dass der große Fusionsreaktor im Himmel uns 172.000 Terawatt schickt. Das ist ungefähr 10.000 Mal so viel, wie wir durch das Verbrennen vergammelter Algen zur Verfügung haben als Menschheit. Ja, wir haben jetzt gerade einen konstanten Energieinput von 19 Terawatt. Das ist natürlich viel cleverer, die kostenlose Energiequelle zu nutzen und dann nicht durch sowas Kompliziertes wie Solarpanels und Lithium-Ionen-Batterien erstmal zu verarbeiten, sondern direkt in Natur umzusetzen und in Benefits aus der Natur.
Ja. Richtig. Wobei ich will gar nicht gegen Solarpanels schimpfen.
Nein. Die haben ihre Rolle.
Ich finde es sogar toll, dass wir auf dem Gebiet eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr haben, überhaupt fossil unterwegs zu sein. Was sich da gerade in der Batterietechnologie tut, ich höre da einen Podcast regelmäßig zu. Ist unfassbar. Also, dass irgendjemand glaubt, dass wir über nachhaltigen Strom uns nicht auch nachts und auch nicht über Wochen am Tag halten können, ist einfach Quatsch mittlerweile. Und da fehlt mir auch wieder dieses positive Zielbild. Guck mal, dieser Strom und die Technologie, die ist ja gar nicht teurer als das, was wir heute haben, sondern das wird dauerhaft günstiger. Lass uns doch alle zusammen in die Richtung arbeiten. Da verstehe ich die Diskussion nicht. Und eine ähnliche, halt viel weniger ausgereift, haben wir in der Algenindustrie. Da haben wir diesen Rohstoff. Es gibt die ersten, die aufzeigen, wie günstig und qualitativ hochwertig wir den produzieren können. Lasst es uns doch tun und da ins Risiko gehen. Aber da ist ja mal, da ist viel Offenheit. Es könnte aber viel mehr sein.
Okay. Ja, also du sagst ja richtig, die Innovation in Sonnenenergienutzung und sekundäre Sonnenenergie durch Wind und so weiter, die macht enorme Fortschritte. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch da noch Innovationsbedarf haben. Denn eine Population von 9,5 Milliarden Menschen wird nicht direkt davon profitieren können, solange wir das Kabelproblem nicht gelöst haben, weil wir brauchen wesentlich mehr Kupfer, als wir zur Verfügung haben, unter aktuellen technologischen Stand, um die gesamte Welt zu elektrifizieren. Ja, und das kann man lösen, aber das muss man dann auch lösen. Und da besteht ja noch extrem viel Innovationsbedarf. Ne? Das heißt, also jedes Kupferkabel, das man sich spart und direkt Sonnenenergie in etwas Nutzbares umsetzt, ist ein gutes Stück Kupfer. Und das heißt, um wieder an den Anfang hier zu springen so ein bisschen, du hast gesagt, du glaubst daran, dass wir uns in eine gute Welt innovieren können und das unternehmerisch tun. Und jetzt bist du aber nur einer. Was wäre denn, wenn du noch ein paar Stefan-Klons machen könntest? Was würden die denn dann bauen? Was wäre das nächstwichtige für dich neben den Algen, um Infrastruktur für eine gute Welt zu bauen?
Ja. Unter Algen würde ich jetzt mal alles subsumieren, was Kultivierung, Extraktion, Fraktionierung der Zellen angeht, dann die Innovationen, die nötig sind, um das in ansprechende Nahrungsmittel zu übersetzen. Also das gehört alles noch, würde ich sagen, in diese Algenwelt, in den Algenkosmos, den wir vor uns sehen. Der nächste, Stefan. Ja, das nächste wichtige Projekt ist im Prinzip, glaube ich, mir fällt gerade, wir sind off-grid unterwegs. Vielleicht kommt das jetzt aus dem, was du gerade gesagt hast. Das heißt, wir brauchen das Kupferkabel gar nicht, weil wir die Solarpaneele bei uns aufgestellt haben, kleines Windrad und damit unsere Verbraucher Tag und Nacht betreiben können. Und ich sehe das sehr stark in Afrika, insbesondere Westafrika, auch Südafrika, wo man immer mehr aufs Grid verzichtet und autarke Lösungen für sich schafft, einfach um Stromausfälle zu vermeiden. Und ich glaube, es braucht jemanden, der diesen Gedanken der kleineren, für sich geschlossenen, funktionierenden Systeme ausrollfähig macht. Also da gehört Strom dazu, vielleicht das Panel und die Batterie sinnvoll. Da gehört eine gewisse Nahrungsmittelversorgung dazu, regional. Früchte, Frischwasser, Entsalzung, auch wieder eine Stromfragestellung. Anreicherung von Weizen mit Protein, kann ja auch aus Algen kommen. So, dass wir anfangen, ich bin ein großer Fan von Globalisierung und von Effizienz daraus, aber dass wir insbesondere in einem Kontext von disruptierten Quellen und Logistikketten schon auch Möglichkeiten schaffen, in Regionen, sei es verschiedene Regionen in Afrika, in Asien, aber auch in Europa, uns eigenständig zu einem großen Teil versorgen zu können. Und ich glaube, das ist jetzt nicht die Kernaufgabe von uns, von meiner Version von Stefan, sondern das ist nochmal ein ganz eigenes Feld, verschiedene Kompetenzen und Felder so zu verbinden, dass man überall auf der Welt eigentlich gut leben kann, sich gut versorgen kann. Das ist, denke ich, auch ohne Probleme at cost möglich. Das muss nicht teurer sein deswegen. Vielleicht sogar günstig an manchen Stellen. Und damit aber auch Überlebensfähigkeit sichert und die Notwendigkeit zu Fluchtbewegungen vermeidet. Ich glaube, das wird viele Probleme lösen. Das geht vielleicht nicht mehr auf den Pazifikinseln, die schon am Versinken sind. Aber ich glaube, das geht in vielen Regionen Afrikas oder Südamerikas oder Asiens, wo wir heute halt so mal, wo Druck auf die Systeme kommt. Vielleicht ist das Druck auf die Systeme, damit meine ich eigentlich Klimaresilienz. Im Kontext von Klimawandel, wir werden ihn jetzt kurzfristig nicht aufhalten können. Also denke, wir Menschen werden daran arbeiten und irgendwann wird es normal sein, dass wir weniger Emissionen haben als die wir eigentlich haben dürften, weil uns einfach heiß ist draußen. Aber Klimaresilienz ist etwas, wo Versorgungssysteme funktionieren, lokal, in Gewächshäusern meinetwegen, wo wir uns so versorgen können. Und diese Klimaresilienz, die auch durch Algen kommen kann, weil unsere Algen wachsen im Salzwasser, nicht im Süßwasser. Da haben wir Proteine und essentielle Fette aus dem Salzwasser. Zusammen mit, lokalen Gewächshauslösungen und der Stromversorgung, glaube ich, kann es zu lebenswerten Umfeldern führen, die auch dauerhaft funktionieren. So, und ich glaube, das wäre etwas, was politische und versorgungstechnische Probleme einfach lösen kann. So jemanden würde ich mir wünschen. Das wäre ein ziemlich cooler Job.
Okay, cool. Ja, dann bitten wir jetzt nochmal die Zuhörer mit dem die Klontechnologie ein bisschen voranzubringen, damit wir das damit wir den anderen Stefan auch noch kriegen, der uns dann dieses nächste Problem löst. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Nicht nur für diese wirklich schöne Stunde hier jetzt mit dir, sondern auch für die Arbeit und die Energie, die du darin steckst, uns allen dabei zu helfen, in eine gute Zukunft zu gehen und ein bisschen am Weltaufgang mitzuarbeiten. Vielen Dank.
Danke, Thomas, für das Gespräch und ich bin immer wieder, ich freue mich, wenn ich diesen Namen des Podcasts hören darf. Weltaufgang, ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Bild, das du damit zeichnest mit dem Titel und dann würde ich gerne beitragen. Mach's gut.
Dankeschön.
Weltaufgang.